Gelobt sei Jesus Christus, seid herzlich begrüßt auch von hier vorne, auch die Geschwister in Aalen. Schön, dass ihr dabei seid, es freut mich sehr. Wir sind ja doch in mancherlei Weise verbunden. Ja, wir haben ja heute Morgen beim Brotbrechen unter anderem auch über die Auferstehung einiges gesagt, auch über die Himmelfahrt und was da geschehen ist ein wenig. Im Psalm 16, da steht im Vers 8, und das ist ein prophetischer Psalm, der ja sehr oft zur Evangeliumsverkündigung angewendet wurde von den Aposteln, von den ersten Christen und vielleicht auch von uns ab und zu. Da steht im Vers 8, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Dieser Vers, der berührt mich, weil er zeigt, eine vollkommene Freude. Es ist die Freude des Herrn Jesus über seinen Gott und Vater, über das Werk, das er vollbracht hat, über uns. Und das klingt dann manchmal an, wenn zum Beispiel im Evangelium steht, dass im Himmel Freude ist, mehr Freude ist über einen, der Buße tut, wie über 99 Gerechte. Das ist natürlich nur ein Vergleich, um das auszudrücken. Aber diese Heilsfreude, die macht uns froh. Aber denkt mal, wie der Herr Jesus in Freuden ist, in Herzensfreude. Vers 10, denn meine Seele wirst du dem Scheol, dem Totenreich, nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer oder Gerechter die Verwesung oder die Verderbnis sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ja, ich möchte heute Morgen über die Himmelfahrt Jesu Christi sprechen. Die gehört zu dem Weg des Lebens. Die ist ganz entscheidend. Und es ist gewissermaßen nicht die letzte Himmelfahrt. Er wird uns ja abholen. Also die Himmelfahrt wird uns in den Evangelien zweimal direkt berichtet. In Matthäus 16, Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist das eine Mal. Andermal, Lukas 24, Verse 50 und 51. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und jetzt machen wir mal einen Vergleich von Johannes 20, Vers 17 und dann Lukas 24, Vers 39. Nun, in 24, 39, da lesen wir, seht meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und dann Johannes 20, 17. Jesus spricht zu ihr, das ist Maria Magdalena, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Wisst ihr, das zeigt zwei verschiedene Auffahrten des Herrn. Das erste, was ich vorgelesen habe, da sagt er, betastet mich. Im Johannesevangelium aber sagt er, rühr mich nicht an. Nun am Morgen, das sind einfach zwei verschiedene Auffahrten, am Morgen des Auferstehungstages, da fuhr Christus in den Himmel auf. Nachdem er das Sündopfer gebracht hatte am Kreuz, war es notwendig, sein Blut im Himmel zu repräsentieren. Hebräer 9, Vers 12, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Im Vers 23 steht dann, so ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Also hier wird der Vergleich zum Alten Testament gezogen. Und jetzt aber ist es abgelöst durch das Opfer Jesu Christi, ein für alle Mal. Bei der zweiten Auffahrt nach den 40 Tagen seines Dienstes nach der Auferstehung, ja, er hat ja nochmal 40 Tage gedient nach der Auferstehung. Da begann er seinen gegenwärtigen Dienst für die Belange der Gemeinde und der einzelnen Gläubigen. Nach diesen 40 Tagen. In Hebräer 1, Vers 3 beschrieben. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also der Gottesherrlichkeit, und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und in Hebräer 10, Vers 12 lesen wir, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das ewiglich gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. So, der Retter und Herr, Jesus Christus, fuhr in seinem verherrlichten Leib auf und nimmt jetzt den Thron der Macht und der Ehre ein. Er ist der Mensch der Herrlichkeit. Der Mensch Christus Jesus hat die Erde verlassen und ist in den uns unsichtbaren Himmel eingegangen im Triumph. Dort, wo Gott mit ihm den Thron seiner Majestät einnimmt und mit ihm teilt. Er hat nicht seine menschliche Natur abgelegt, sondern er behält sie in seiner verherrlichten Art und Stellung. Und wir können mit Gewissheit zu ihm aufschauen, dass er uns liebt und dass er uns freundlich ansieht. Und in seiner Erhöhung sehen wir dann auch unsere zukünftige Verherrlichung. Wir sehen sie jetzt im Glauben. Nicht im Schauen, aber wir werden ins Schauen kommen. Und der Platz der rechten Hand meint, das bedeutet der Platz der Ehre und der Herrschaft und der Macht. Der Herr Jesus hat ja gesagt, alle Gewalt und Macht ist mein. Das sagte er nach der Auferstehung. Und diese Position unseres Heilandes im Himmel zeigt seine absolute Würde, seine Herrlichkeit. Er betete in Johannes 17, Vers 5, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja. Und Jesus ist zum Platz der Macht, der Autorität. Ich schlag lieber Autorität. Gerechter Autorität. Reiner Autorität. Lichtvoller Autorität. Zum Platz dieser Autorität und der Herrschaft über alle Welt ist er erhoben. Matthäus 26, 64. Jesus spricht zu ihm, das ist der Hohepriester, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Sie haben ihn nie wieder gesehen, sie werden ihn erst sehen im Gericht. Also dieser Fakt seiner Throneinnahme offenbart, dass sein irdischer Dienst akzeptiert ist bei Gott. Wohl angenommen, der Sohn des Wohlgefallens, ja, und dass sein Werk der Erlösung vollständig war. Vollendet, vollkommen, ein für allemal, komplett. Wenn irgendjemand kommt, irgendeine Gruppierung, irgendein Mensch oder was weiß ich, selbst ein Engel, und dir was anderes erzählt, dass das noch nicht vollendet wäre, aber dass es noch dieses und jenes bräuchte, hast du sofort abzuweisen. Hinaus. Denn es ist eines der Schlimmsten, das Schlimmste fast auf Erden, gegenüber Menschen ist, ihnen ein falsches Evangelium zu bringen. Das ist ganz, ganz zu strafen und abzuweisen. Nun, zurück zu dem Herrn Jesus. Er hat seines Vaters Thron eingenommen, nicht seinen eigenen, im engeren Sinne vielleicht zu sagen. Sein Königreich ist noch nicht auf Erden eingesetzt. Es geschah nicht beim ersten Kommen auf die Erde, aber prinzipiell schon, denn er sagt ja, jetzt ist das Gericht in die Welt gekommen und jetzt ist der Satan gerichtet. Die Sache ist schon erledigt, aber sie kommt noch zu Pass, ja, sie kommt noch in Fakt, im Schauen. Er wartet jetzt noch, in Hebräer 10, Vers 13, er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Aber prinzipiell, das Urteil ist schon vollzogen, ist schon gesprochen. Und dann werden die Reiche auch dieser Welt, die ihm einst Satan ja offeriert hatte, Lukas 4 zum Beispiel, die werden rechtmäßig ihm gehören, im Millennium. Und er wird für immer regieren. Lukas 1, Vers 32 und 33, diese Prophetie, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Momentan richtet er die Königsherrschaft auf Erden noch nicht ein, sondern vielmehr ruft er Menschen durchs Evangelium heraus für seinen Namen. Gemeinde heißt ja im Urtext Ekklesia, die Herausgerufene. Alle Menschen, die dem Evangelium im biblischen und rettenden Sinn glauben, das heißt gehorchen, werden Kinder Gottes und durch den Heiligen Geist der Gemeinde, der Ekklesia, hinzugetan für ewig. Ihr könnt das ja nachlesen in 1. Korinther 12. Also sie sind Herausgerufene aus der Welt der Verlorenen, die untergehen wird. Ja, sie geht unter. Für Gott, in Christus, sind sie aber herausgerufen aus diesem Untergang. Sie sind Herausgerufene für seinen Namen. Und ab da Himmelsbürger und damit hier Fremdlinge, Wanderer auf der Erde. Aber wir dienen noch hier. Wir sind ausgerüstet dazu. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch, heißt der Missionsruf in Johannes Evangelium oder die Verheißung. Und die erfüllt sich. Und ihre Heimat ist also der Himmel. Und für dieses herausgerufene Volk, für die Gemeinde, ist der auferstandene und verherrlichte Herr tätig vor Gott, vor dem Vater, der auch ihr Vater ist. Mein Vater, euer Vater, das hat er gesagt. Das sind unglaublich große Worte, wisst ihr das? Man kann es gar nicht fassen. Durch den Heiligen Geist, den er ihnen gesandt hat und der in uns wohnt, in den Gläubigen, in denen, in der Gemeinde und in den Einzelnen. Sie sind geistlich neu geboren, eine neue Schöpfung in Christus, über seine Schöpfung, die nie sündigen kann. Der Herr dient ihnen in vierfacher Weise. Das wollen wir uns noch ein wenig anschauen. Ich will heute nicht zu lange machen. Erstens, er gibt der Gemeinde Gaben zum Dienst und zum Leben. Epheser 4, ich beschränke mich auf Verse 7, 8 und 11 bis 13. Ich lese. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wir haben Befreiung erfahren. Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Die sind ja auch verantwortlich für das Neue Testament. Durch den Heiligen Geist haben sie es niedergeschrieben. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Warum? Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Hier ist von Wachstum, von Aufbau die Rede, aber am Anfang des Kapitels, da wird das Fakt festgehalten. Eine Gemeinde oder ein Leib, ein Gott und so weiter. Also hier, das ist jetzt das, was, wie soll man sagen, das Wachstümliche des Leibes. Wir lesen auch in Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Nun, das geschieht nicht nur in der säkularen, im säkularen Bereich auf Erden, sondern das geschieht eben auch im religiösen Bereich. Der Herr Jesus sagt über die letzte Zeit, die nun angebrochen ist, dass er fängt seine Endzeitrede an mit starker Warnung: Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Es gibt so viele Wege der Verführung, aber es gibt nur einen Weg des Heils. Und an dem gilt es festzuhalten. Römer 8, Vers 34. Das ist mein zweiter Punkt. Er verwendet sich in Fürbitte für die Seinen. Im Vers 34 in Römer 8 steht: Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Hier haben wir es alles wunderbar zusammengefasst. In Hebräer 7, Vers 24 und 25: Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Und das geschieht, seitdem er aufgefahren ist. Und der Dienst der Fürbitte, den hat der Herr schon auf Erden begonnen. Ich erinnere an Lukas 22, Verse 31 und 32. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Und er hat ja auch schon für uns mitgebetet in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also in diesem Gebet, da betet er nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle, die zum Glauben an ihn kommen sollten, die durch ihr Wort, durch das Neue Testament, durch das Evangelium zum Glauben kommen sollten. Auch für die hat er gebetet, also auch für dich und mich. Sonst wären wir nicht hier. Da bin ich überzeugt von. In Johannes 17, Vers 9: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. In Vers 15: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und in Vers 20: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und dieser Dienst hat auch zu tun mit der Schwachheit und oftmaligen Hilflosigkeit der Heiligen auf der Erde. Er weiß um die Begrenztheiten. Er weiß auch um die Verführungskünste Satans und seiner Finsternismächte, mit denen sie zu kämpfen haben. 1. Petrus 2, 25: Denn ihr wart Schafe, die in die Irre gehen. Nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter bzw. Aufseher eurer Seelen. Auch deswegen bin ich noch hier, weil er mein Hirte ist. Und dritter Punkt, in der Gegenwart erscheint Christus für die Seinen als Rechtsanwalt vor dem Angesicht Gottes. Christi Dienst der Fürbitte ist damit, die Gerechten nicht sündigen mögen. Und als Rechtsanwalt tritt er für die Gerechten, die gesündigt haben, auf. Hebräer 9, Vers 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Er bringt uns in die Gegenwart Gottes und er weist hin auf sein Opfer. Er weist hin auf sein Blut. Und so sind wir frei, sind wir rein, sind wir vollkommen. Ein Rechtsanwalt ist ja ein Verteidiger, der für den Täter argumentiert und plädiert im Gerichtssaal. Und wir bedürfen eines Strafverteidigers, denn da ist auch ein Ankläger, Satan, sagt die Schrift, der Verkläger der Brüder. Und geschieht dies, so tritt der Herr Jesu für den Angeklagten als Rechtsanwalt ein. 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er entschuldigt unsere Sünden nicht, noch bittet er Gott, sie zu übersehen. Aber weil er unsere Sünden gesühnt und bezahlt hat, so plädiert er für uns mittels des Blutes, welches er für uns vergossen hat. Was er tut damit, ist also gerecht in jedem Aspekt. Durch unseres Herrn Dienst als Fürbitter und Verteidiger ist das Kind Gottes sicher in Zeit und in Ewigkeit. Weil der Herr Jesus ein vollkommenes Werk getan hat. Zweifellos. Alle seine Werke sind vollkommen. Nun in diesem 1. Johannes Brief, Kapitel 2, da ist ja von den Kindern die Rede, und das haben wir gerade gelesen, ja, damit sie wissen, dass ihre Sünden vergeben sind. Dann ist von den Jünglingen, sagen wir mal, im Glauben gewachsen, so dass sie 20 Jahre alt sind. Ich meine im Glauben, von der Reife her. Weil es kann ja mancher 20 Jahre im Glauben sein und ist immer noch ein Baby und braucht das Wort von der Vergebung. Ist auch keine Schande. Absolut nicht. Es schließt das praktisch mit ein und geht bis hin zu den Vätern, von denen dann auch die Rede ist. Und was ist bei denen? Da steht nur, weil sie Gott erkannt haben. Und wisst ihr, das ist genau der Weg. Wenn wir zum Glauben kommen, dann freuen wir uns die Vergebung, die Befreiung, das neue Leben. Und wir haben zu kämpfen mit alten Gewohnheiten und alles Mögliche. Und dann stellen wir fest, ja, mein Fleisch hat sich ja überhaupt nicht verändert. Ja, das wird sich auch nie verändern. Das muss abgetan werden. Und das wird auch eines Tages geschehen. Okay, wir lernen es, ja, wir lernen es, mit dieser Sache, mit der Vergebung umzugehen. Aber das ist ja nicht. Der Herr hat uns nicht errettet, damit uns ständig vergeben werde. Auch das, ja. Aber das ist die Voraussetzung, um für ihn zu leben. Und dann tritt der Feind auf. Ja, und deswegen die Jünglinge, vielleicht gehen wir doch mal hin, das habe ich jetzt nicht eingeplant, aber in 1. Johannes 2. Ich habe euch Jünglinge, also Kapitel, Vers 14, ich lese von Vers 12 an, damit wir den Zusammenhang haben. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Mal bis dahin. Ja, also hier, wir sehen sozusagen im Mittelalter des Glaubenslebens, wenn du Familie hast, ja, im weltlichen Bereich, das ist so die Zeit, du hast jetzt deinen Beruf, du hast deine Familie und du hast ganz schön zu ackern. In vielerlei Weise und Gemeinde ist da und der Herr ruft in den Dienst und hat in den Dienst gerufen und jetzt, da ist Kampf. Aber sie überwinden. Sie sind stark im Worte Gottes. Ja, und so überwinden sie den Bösen. Und dann lesen wir von den Vätern einfach immer nur, sie haben ihn erkannt. Wisst ihr? Das ist das Größte. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Und sie lassen sich genügen und schwelgen in der Erkenntnis Gottes, in der Gemeinschaft mit ihrem Herrn, in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und sie genießen das. Und das macht ruhig in der Gegenwart Gottes. Da gibt's keine Hühner, die mit abgeschlagenem Kopf rumlaufen, weil sie in Panik sind. Blöder Vergleich, aber ist mir halt gerade mal eingefallen. Ja, ich komme zum Schluss. Vierter Punkt. Der Herr Jesus Christus bereitet in der Gegenwart, also jetzt, eine Wohnung für die Seinen im Himmel. Ich habe ja keine Vorstellung, aber eine Sache habe ich mir schon lange überlegt. Das muss eine Wohnung sein, die genau meinem Wesen entspricht. Und wer kennt mein Wesen? Ich meine, das den neuen Menschen. Besser wie der Herr Jesus, niemand. Das wird eine perfekte, ich weiß nicht, eine perfekte Wohnung sein. Na, viele Menschen in der Welt, ihr höchstes Glück ist kleines Haus am Waldesrand. Na, oder so. Dafür ackern sie und jetzt wird sie ihnen vielleicht demnächst noch weggenommen. Aber das wird nicht weggenommen, sondern das wird, ich weiß auch nicht, der Einzug wird großartig sein. Aber wir werden nur Augen für den Herrn Jesus haben. Nun, also er sagt ja in seiner Abschiedsrede, in den Jüngerschaftsgesprächen, ab Kapitel 13 des Johannesevangeliums, und das lese ich jetzt noch, Johannes 14, 1 bis 4, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Auch wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist Liebe. Ja, weil wir zusammen sein. Wo auch ich bin, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und woher wissen wir ihn? Evangelium, Wort Gottes. Und wir werden aus dem Glauben zum Schauen kommen. Und es wird herrlich sein. Und das alles können wir sehen in diesen Worten und in dieser Himmelfahrt. Und er wird wiederkommen, wie sie ihn gesehen haben, dass er gegangen ist. Möge der Herr euch segnen und segnen. Wollen wir noch abschließen mit Gebet. Unser Gott und Vater, Vater der Ewigkeit, du, der du Liebe bist, du, der du allmächtig bist, du, dem wir angehören durch Jesus Christus. Wir sind in Christus. Und so danken wir dir heute Morgen für dein Opfer, für alles, was geschehen ist, und dass du uns gerufen hast. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du hinaufgefahren bist. Und wir sind ganz gespannt auf deine Wiederkunft. Egal, was hier unten uns noch begegnet. Komme bald, Herr Jesus. Amen.